dass Folgendes einem Cousin von mir passiert. Das ist der eine andere Theologe, den es bei uns in der Familie gibt. Der ist aber nicht einfach nur Theologe. Der war eine Zeit lang Pastor in Schottland. Er hat eine Amerikanerin geheiratet. Die Kinder wachsen zweisprachig auf. Das muss man wissen, um die folgende Geschichte zu verstehen. Die beiden Eltern schlafen seelenruhig und der Sohn meines Cousins, damals nur ein paar Jahre alt, meldet sich und ruft und weint vor sich hin. I'm so thirsty. Ich habe solchen Durst. Papa steht auf, holt ihm was zu trinken. Der Sohn legt sich wieder hin. Alle schlafen beruhigt ein. Kurz Zeit später wieder der Ruf. Papa, I'm so thirsty. So geht das wieder. Und dann, ne, Sie kennen das nachts, Kinder sind wach. Man läuft so halb im Koma durch den Flur. Und dann legt sich der Papa wieder hin. Und dann zum dritten Mal, wieder kurze Zeit später, Papa, I'm so thirsty. Und dann sagt der Papa zu seinem Sohn, warum hast du immer Durst? Und der Sohn sagt, because God made me always thirsty. Also typische Pastorensohn-Antwort, weil Gott mich so geschaffen hat, dass ich immer Durst habe. Also man muss wissen, was man tut, wenn man als Pastor Kinder großzieht. Gott im Wasser und dein Durst wird gestillt, lautet der Titel dieses Abends. Und scharfsinnige Beobachter und Teilnehmer von christlichen Vortragsveranstaltungen und Gottesdiensten der anderen Art wissen, bei einem solchen Titel geht es um mehr als nur um leiblichen Durst. Es geht um mehr als Durst, es geht um Durst nach mehr. Also nach erfülltem Leben, nach dem tiefen Durst, nach einem erfüllten Leben. Und es könnte sein, dass einige von Ihnen jetzt insgeheim sagen, aber gibt es das denn wirklich? Durst nach erfülltem Leben. Ich weiß, dieser Gedanke trägt eine ganze Veranstaltung dieser Art, diese Sehnsucht nach mehr. Aber stimmt das eigentlich, sagen manche Menschen möglicherweise, dass Menschen Durst haben nach mehr? Die meisten Menschen, wenn sie nicht gerade körperlich Durst und Hunger haben, haben doch vielleicht Durst nach ganz alltäglichen, unscheinbaren Dingen, sagen viele Menschen. Sie sagen, naja, die meisten Menschen würden doch sagen, wenn man sie fragt, was macht ein erfülltes Leben aus, dann würden sie sagen, ein erfülltes Leben, das heißt, ich schaue auf die Momente, die das Leben gut machen und schön und versuche, möglichst viele solcher Momente zu sammeln. Und alles andere, was ich tue, ist nur Mittel zum Zweck, um solche Momente zu erleben. Das können ganz alltägliche, unscheinbare Dinge sein, die das Leben sinnvoll erscheinen lassen und schön. Ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang, je nach Tagesrhythmus. Oder nach einem langen, stressigen Arbeitstag ein kühles Bier oder eine kühle Bionade. Oder, und das kann man dieser Tage zum Glück öfters mal sagen, FC Bayern München verlieren sehen. Das ist einfach schön. Es kommt selten genug vor, aber gelegentlich kann man das mal genießen. Manche Menschen sagen, kann es nicht sein, dass diese ganze große Frage, die Christen so gerne stellen, nach dem erfüllten Leben, dass man die so simpel beantworten kann. Suche die Momente, die dein Leben schön machen und gut. Vielleicht sind das ganz alltägliche, harmlose Dinge. Und suche möglichst viele dieser Momente aneinander zu reihen. Manche Menschen sagen, das gibt es gar nicht, diesen Durst nach mehr. Es gibt nur diese Sehnsucht nach ein bisschen Zufriedenheit und Glück. Stimmt das? Sehen wir mal genau hin. Dann behaupte ich, das folgende Phänomen werden Sie kennen. Und dieses Phänomen nenne ich immer das Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit. Kennen Sie das Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit? Das funktioniert folgendermaßen. Da ist man auf der Schule. Auf der Schule ist es ja ganz nett, aber auch ein kleines bisschen nervig. Und man sagt sich, na gut, wenn ich die Schule hinter mir habe und endlich an der Hochschule bin oder in der Ausbildung, also ein Mensch in den Augen der Gesellschaft, dann macht mein Leben Sinn. Dann ist mein Leben geregelt. Dann ist man an der Hochschule in der Ausbildung und merkt, oh nein, ich muss ja noch das Abschlusszeugnis bekommen, das Ganze erfolgreich abschließen, hinter mich bringen. Wenn ich das endlich geschafft habe, dann ist mein Leben gut. Wenn ich erstmal einen Arbeitsplatz habe, für den Menschen Geld bezahlen, länger als 6 Monate lang, ich habe gehört, es gibt Menschen, die tun das, dann, wenn ich erstmal die Partnerin, den Partner fürs Leben gefunden habe, dann, wenn wir erstmal Kinder haben, wenn die Kinder erstmal durchschlafen, passiert nicht. Wenn die Kinder erstmal aus dem Gröbsten raus sind, dann geht's Leben los. Und jetzt komme ich gefährlich nahe an meine Generation. Ich hoffe, dass ich hier niemandem zu nahe trete, aber ich kann mir das Folgende nicht verkneifen. Wenn ich erstmal die Midlife-Crisis hinter mir habe und mir einen schweren, spritfressenden Geländewagen angeschafft habe, mit dem ich dann über flache hessische Autobahnen fahren kann. Scheint sehr wichtig zu sein für Männer in der Midlife-Crisis, gefährlich nah an meinem Lebensalter. Dann ist mein Leben gut. Wenn ich erstmal in Rente bin und Zeit habe. Und dann trifft man Menschen, die sind in Rente und sagen, ach ja, man müsste noch mal 20 sein. Dass man mich richtig versteht, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man sich Ziele setzt oder sich auf etwas freut, was in der Zukunft liegt und sich vom Erreichen dieser Ziele oder vom Erleben dieses, was da in der Zukunft liegt, Glück verspricht. Das mache ich auch. Das kenne ich auch. Ich behaupte nur, es gibt eine Sehnsucht, die uns die ganze Zeit vorwärts treibt, die auch durch die größten Glücksmomente nicht gestillt wird. Ich glaube jedenfalls, dass viele Menschen das so empfinden. Und ich weiß, dass manche Menschen, wenn ich davon rede, insgeheim sagen, naja, ich gebe das schon zu, ich habe diese Sehnsucht, die ist nie richtig gestillt worden, aber vielleicht mache ich einfach das Gleiche wie bisher und ich erhöhe die Intensität. Noch mehr Geld verdienen, noch tollere Urlaube machen, noch größere Häuser bauen, noch andere Lebenspartner. Man muss kein weiser Mensch sein, um sich klarzumachen, dass man so das Glück nicht findet. Das sagen gerade die Menschen, die das auf diesem Weg versucht haben. Ich habe von einem international erfolgreichen Schriftsteller gehört, der unter Pseudonymen Krimis veröffentlicht hat, sehr viel Geld verdient hat und gegen Ende seines Lebens im hohen Alter gefragt wurde, gibt es etwas, was Sie heute wissen, von dem Sie sich gewünscht hätten, dass man es Ihnen gesagt hätte, als Sie noch ein junger Mann waren? Was wissen Sie heute, von dem Sie sich gewünscht hätten, dass Sie es erfahren hätten, als Sie noch ein junger Mann waren? Dieser Schriftsteller sagte, ich wünschte, mir hätte irgendjemand gesagt, dass wenn man ganz nach oben kommt, dass da nichts ist. Er muss es wissen. Was aber, wenn unser Durst nach mehr, der uns vorantreibt, sodass wir mit all dem Guten, was wir erleben, immer noch nicht so ganz zufrieden sind. Was ist, wenn dieser Durst nach mehr keine Flause ist, die sich aus Versehen entwickelt hat, weil unser Hirn im Laufe der Evolution zu groß geworden ist? Was ist, wenn das keine Illusion ist, sondern berechtigt? Nur, wir haben bisher an der falschen Stelle gesucht. Wir haben versucht, diesen Durst auf die falsche Art und Weise zu stillen. Die Sonne brennt. Es ist mitten am Tag, es ist heiß und staubig. Und in dieser Zeit, in dieser Kultur, in diesem Landstrich, um diese Tageszeit, geht man nicht mitten am Tag auf die Straße. Die Straßen sind menschenleer. Aber sie geht raus. Und es ist volle Absicht. Sie geht genau um die Mittagszeit raus, an diesem heißen, staubigen Tag, weil sie nicht will, dass die anderen im Dorf sie sehen. Aber die anderen sind trotzdem da. Wenn man durch die Fenster in die Hausangänge guckt, sieht man, wie die Gardine schnell wieder vorgezogen wird. Man sieht ein Gesicht. Und die Gesichter sagen, ist das denn zu glauben, diese Frau? Ich will mir ja kein Urteil erlauben, aber ich meine, das so wie das macht, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Es ist mitten am Tag, es ist heiß und staubig und sie geht zum Brunnen. Und das ist nicht irgendein Brunnen, das ist Jakobsbrunnen. Also der Brunnen, den der Erzvater Israels, Jakob, vor rund 1000 Jahren gebohrt hat. Über diesen Brunnen geht der Atem der Geschichte. Dummerweise steht dieser Brunnen heute, zur Zeit, als die Frau dahin geht, auf dem Gebiet von Samarien, angrenzend an das Kernland von Israel. Und aus der Sicht der 100%ig korrekten Israeliten glauben die Leute in Samarien nicht so ganz 100%ig richtig koscher. Die haben das noch nicht so richtig verstanden. So leicht defizitäre Art von Religion. Dummerweise steht da dieser Brunnen. Es ist mitten am Tag, es ist heiß und staubig. Sie geht zum Brunnen und da sitzt wer? Mitten in der Mittagshitze, wo keiner sich raustraut, da sitzt wer? Und sie sieht, dass dieser jemand von weit her kommt. Und sie sieht an seiner Kleidung, dass er Jude ist, aus dem Kernland Israels kommt. Und dann öffnet dieser jemand den Mund und sagt, gib mir zu trinken. Er, Jude, spricht sie, Samariterin an. Er, Mann, spricht sie, Frau an, Klammer auf, das wäre so, wie wenn wir morgen zum Rewe hier gingen, jetzt die Männer unter uns, und zu der Kassiererin sagten, guten Tag, ich möchte Sie heiraten. Ich kenne die Kassiererin nicht. Klammer zu. Genau so ist das. So unvorhersehbar. So unangebracht. Unüblich. Und sie sagt genau das. Entschuldige mal. Du, ein Jude, redest mit mir, eine Samariterin. Du, ein Mann, redest mit mir, eine Frau. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich bin weiblich. Und sie sieht in sein Gesicht und sie wartet in diesem Gesicht auf eine Spur von Ablehnung, aber sie sieht nur einen Funke, ganz kurz. Und das Funkeln sagt zu ihr, was du nicht sagst, na und? Und dann sagt dieser Mann etwas Seltsames. Er sagt, wenn du wüsstest, wer da mit dir redet, du würdest mich bitten, um frisches, lebendiges Wasser. Klammer auf, was meint er mit lebendigem Wasser? Wir haben uns, wenn wir in der Kirche unterwegs sind, an dieses Wort gewöhnt, lebendiges Wasser. Aber eigentlich ist Wasser ja gar nicht lebendig. Ne? Wasser ist Wasser. Menschen, Tiere sind lebendig. Was ist damit gemeint? Ist das so eine typische fromme Metapher, die man einfach überliest? Unvergessen ist für mich, wie ich vor etlichen Jahren mal gehört habe, vom Namen einer Lobpreisband, der Name lautete Freudenöl. Ist das so eine Metapher? Nein. Sondern, wenn in der Bibel von lebendigem Wasser redet, und das haben wir eben in dieser kurzen Theaterszene schon ganz kurz angedeutet gehört, dann ist damit ganz schlicht fließendes Wasser gemeint. Nicht stehendes, brackiges Wasser, sondern fließendes Wasser, das aus einer Quelle rauskommt in einem fließenden Gewässer, fließt frisches Wasser. Und das ist damit gemeint. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich ursprünglich aus dem Rheinland komme, also ich bin ganz in der Nähe vom Rhein aufgewachsen. Ich habe, bevor ich hier hingefahren bin, auf meiner Karten-App geguckt, welches das nächste Gewässer ist. Meines Wissens müsste das der Liederbach sein. Ist das richtig? Ja, das ist. Bitte? Der Westerbach. Der Messnerbach? Westerbach, okay. Ich bin überzeugt, der Westerbach ist schön. Aber der Westerbach ist ein Bach. Der Rhein ist ein Fluss. Im Frühling und im Herbst spielt der Rhein Mississippi und wird riesengroß und breit und sieht aus wie ein kleines Meer. Das muss man im Kopf haben, wenn Jesus sagt, frisches Wasser. Nicht das brackige Wasser, das in einem alten Brunnen ist, sondern frisches, neues Wasser. Klammer zu. Die Frau denkt, was die anderen Frauen da sagen würden, wenn ich plötzlich jetzt mit so einem Krug frischen, lebendigen Wasser hier rumlaufen würde. Was die sagen würden, die würden Augen machen, die würden Ohren machen, die würden sagen, wo hat die das denn her? Welche Verbindung hat die denn da wieder spielen lassen? Und die Frau merkt in diesem Moment, zu diesem Mann kann ich alles sagen. Ich kann jede Frage stellen. Ich kann jeden Zweifel äußern. Und dieses Funkeln in seinem Gesicht, das sagt, was du nicht sagst. Na und? Das wird sich nicht ändern. Und so wie manche, wenn sie respektvoll sind und ein kleines bisschen ehrfürchtig, wird sie frech. So wie eine junge Studentin, die vor vielen Jahren mit einem Hauptamtlichen in der christlichen Studentenarbeit ins Gespräch kam und die beiden unterhielten sich längere Zeit. Der Hauptamtliche dachte, das ist ein gutes, ernstes, tiefes Gespräch über die missionarische Studentenarbeit. Am Ende dieses Gespräches sagte diese junge Frau zu diesem Hauptamtlichen, man merkt echt, dass du keine Schwester hast. Du bist viel zu höflich zu Frauen. Vor ein paar Wochen haben wir unseren 10. Hochzeitstag gefeiert. Also, zurück zu der Frau in der Geschichte. Sie wird ein bisschen frech und sagt zu Jesus, entschuldige mal Jesus, du willst mir frisches Wasser geben? Sag mal, ist dir aufgefallen, dass du gar kein Trinkgefäß dabei hast? Das ist also nicht möglich. Und außerdem, glaubst du etwa, du bist wichtiger als Jakob? Jakob hat nämlich diesen Brunnen mal gegründet. Du erinnerst dich, Jakob, Erzvater, 1000 Jahre her, wichtige Gestalt. Glaubst du, dass du wichtiger bist als Jakob? Bitteschön. Und Jesus sagt noch etwas Seltsameres. Er sagt, weißt du was, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von meinem Wasser trinkt, Bei dem ist der Durst auf ewig gestillt und er wird selbst zu einer Quelle für andere. Und die Frau ist ja nicht dumm. Die merkt schon längst, hier geht es um mehr als Durst. Es geht um Durst nach mehr. Und sie denkt sich, vielleicht ist das der eine, der wirklich Bescheid weiß. Und sie weiß nicht, wie sie dazu kommt. Aber sie hört sich sagen, ja, das will ich. Ich will das, was du da versprichst. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber was immer du versprichst, ich will das haben. Und wenn du kannst und wenn du willst, dann gib mir bitte jetzt. Und Jesus sagt, wieder etwas Unerwartetes. Er sagt, ruf deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, genau. Du hattest 5 Männer und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist gar nicht dein Mann. Und sie wird starr und kalt. Irgendwann ist es ja immer so weit, oder? Dass jemand dich sieht, so wie du wirklich bist. Und all das gute, aufgeräumte, erwachsene, reflektierte, das du nach außen gekehrt hast, ist auf einmal durchgebrochen und er sieht in dein Innerstes. Und was er sieht, ist nicht schön. Du bist dein ganzes Leben damit beschäftigt, ein paar Teile deines Lebens zu verstecken, weil du dir denkst, wenn die anderen das wüssten, das will ich am liebsten nicht mal selber wahrhaben. Aber wenn jemand diese eine Sache sieht, dann ist alles andere, was vorher war, egal, oder? Und das ist ja der Grund bei dieser Frau, warum sie mittags hier ist. Da, wo die anderen Frauen nicht dabei sind. Damit sie endlich mal alleine ist. Sie kann das Gerede nicht mehr hören. Dieses, also diese Frau, also ich muss ja schon sagen, also findest du nicht auch? Und sie fragt sich in diesem Moment, als Jesus das zu ihr sagt, 5 Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt lebst, ist auch nicht dein Mann. Sie fragt sich, warum bin ich eigentlich noch hier? Sonst laufe ich in diesem Moment immer weg. Warum bin ich noch hier? Und sie sieht in sein Gesicht, wieder in sein Gesicht, und sie sieht wieder in seinem Gesicht keine Spur von Ablehnung, sondern nur ein einziges großes Willkommen. Wissen Sie was? Unser Durst nach Leben wird nur da endgültig gestillt, wo Gott zu uns sagt, ich kenne dich, ich sehe dich, ich sehe dich ganz realistisch, ich sehe alle deine Licht- und Schattenseiten. Ich weiß um Dinge, die du dir noch nicht einmal selbst eingestehst und ich liebe dich, so wie du bist und du kannst und du musst nichts dafür tun. Ich dränge dir diese Liebe nicht auf, du musst sie nicht erleben, wenn du nicht willst. Ich respektiere dein Nein, aber ich werde nicht aufhören, um dich zu werben mit meiner Liebe. Und du kannst mich nicht davon abhalten, da kannst du dich noch so sehr anstrengen, das haben schon andere versucht, das klappt nicht. Nur da, wo Gott so etwas zu Menschen sagt, wo Gott so etwas zu Menschen sagt, kann unser Durst nach mehr gestillt werden. Für diese Liebe sind wir gebaut. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis hat mal gesagt, unser Problem ist, sinngemäß hat er gesagt, unser Problem ist, wenn wir Gott nicht haben wollen, wenn wir die großen Versprechen Gottes ausschlagen, dann ist unser Problem nicht, dass wir zu viel vom Leben wollen, sondern dass wir zu wenig wollen. Wir geben uns zufrieden mit so harmlosen, nebensächlichen Dingen wie Erfolg, Besitz, Anerkennung und schlagen dafür diese fast wahnwitzigen Versprechungen aus, die Gott uns in der Bibel macht. Liebe ohne Bedingungen, Sinn, ewiges Leben. Das ist so, hat C.S. Lewis gesagt, und man muss wissen, er war Engländer. Das ist so wie ein Kind, das lieber weiter im Elendsviertel seines Schlammkuchen backen möchte und dafür das Angebot eines 2-wöchigen Urlaubs an der See ausschlägt. Für einen Engländer anscheinend das Paradies. Das ist der Punkt. Wenn wir die großen Versprechen Gottes ausschlagen, geben wir uns mit zu wenig zufrieden. Für diese Liebe, die Jesus dieser Frau zeigt, sind wir gebaut. Die Frau sagt zu Jesus, ich sehe, du bist ein Prophet. Du scheinst dich gut auszukennen mit Gott. Und da habe ich mal eine Frage. Ihr Juden, ihr Leute aus Israel, ihr sagt doch immer, wir Leute hier in Samaria, wir haben das nicht so richtig verstanden mit dem Glauben. Und hier in Samaria kann man nicht richtig glauben und nicht richtig anbeten und dafür muss man nach Jerusalem gehen. Wie siehst du das? Und Jesus sagt zu der Frau, weißt du was? Irgendwann spielen die Orte gar keine Rolle mehr. Gott kann ganz direkt zu dir reden. Und Orte spielen keine Rolle mehr. Es ist egal, ob du dich in einem Kirchengebäude befindest oder in einem Bürgerzentrum. Auch die Orte deiner Lebensgeschichte spielen keine Rolle mehr. Vielleicht denkst du, Gott gehört in meine Kindheit oder in meine Jugendzeit, aber doch bitte nicht ins Erwachsenenalter. Jesus sagt, irgendwann spielen die Orte keine Rolle mehr, sondern egal, wo du dich befindest, an welchem geografischen Ort und an welchem biografischen Ort, wo du in deiner Lebensgeschichte bist, Gott kann ganz direkt mit dir sprechen. Gott selbst wird eines Tages bei uns sein, sagt Jesus zu der Frau. Und im Geist, also in der Wirklichkeit Gottes, wird das direkte Gespräch zwischen dir und Gott möglich sein. Die Frau sagt, ja, davon habe ich gehört, am Ende der Zeiten wird Gott seinen Gesandten schicken. Wenn der Messias kommt, der Gesandte Gottes, dann. Und sie sieht wieder in das Gesicht von Jesus. Und das Gesicht von Jesus sieht diesmal noch ein bisschen anders aus. Ganz klar. Ganz ruhig. So wie jemand, der ganz genau weiß, wovon er spricht, sagt er, du stehst vor ihm. Ich bin es. Mit anderen Worten, dein Durst nach mehr hat recht. Du hast nur bisher an der falschen Stelle gesucht. Dein Durst nach Liebe hat recht. Du hast bisher nur an der falschen Stelle gesucht. Alles, was du suchst, in diesem Leben, alles, was du nicht bekommen kannst, selbst in den größten Glücksmomenten, alles das, sagt Jesus, findest du in der Verbindung mit mir. Und die Frau springt auf und rennt los aufs Dorf zu. Und während sie noch am Eingang des Dorfes ist, fängt sie an zu rufen, ich habe ihn gefunden, ich habe ihn getroffen, der, von dem die alten Versprechungen, die alten Prophetien erzählen, der Gesandte Gottes, der Messias, kommt, kommt. Und die Leute im Dorf denken, was ist denn mit der los? Die fängt auf einmal an, mit uns zu reden und erzählt irgendwas von einem Messias. Das kann passieren, wenn Jesus einen Menschen ergreift. So kann das sein. Vor etlichen Jahren kam eine Studentin zu dem christlichen Gesprächskreis in einem großen Studentenwohnheim in Berlin. Da trafen sich ein paar Christen Woche für Woche, um über Glaubensfragen zu reden, auch zu diskutieren mit den Nachbarn in ihrem Wohnheim. Und diese Frau kam dahin und sie sagte vom ersten Augenblick an mit großer Fröhlichkeit, das ist alles Blödsinn, was ihr glaubt. Das mit Gott, das mit Jesus, das redet ihr euch ein, weil ihr mit diesem Leben nicht zurechtkommt. Das ist alles Illusion. Ich habe sie damals auch kennengelernt. Sie sagte das mit großer Fröhlichkeit. Sie kam trotzdem Woche für Woche wieder zu den Treffen von diesem Gesprächskreis. Ich muss sagen, ich fand, das hatte irgendwie Format, auch wenn ich ihr natürlich nicht zugestimmt habe. Sie ist dann irgendwann auf eine sogenannte missionarische Studenten-Silvester-Freizeit mitgefahren, also eine Freizeit, wo christliche Studierende ihre nichtchristlichen Freunde eingeladen haben. Und sie hat vorher zu ihren nichtchristlichen Freunden gesagt, ihr müsst alle mitkommen, sonst bin ich allein unter all diesen Christen. Also sie hat sehr gute Werbung für diese Freizeit gemacht. Und um eine lange Geschichte kurz zu fassen, ungefähr 2 Jahre später, nach vielen Diskussionen, vielen Erlebnissen, die sie hatte, vor allem mit einer guten Freundin von ihr, war auf dem Anrufbeantworter dieser christlichen Freundin von dieser jungen Frau eine Nachricht von ihr, die lautete, ich wollte dir nur sagen, seit letztem Karfreitag bin ich auch eine von euch. Sie war an einem Karfreitag, nachdem sie lange nachgedacht hat, wie soll ich das nun sehen, es spricht so vieles dafür, aber ich weiß nicht so recht, ob ich mich dazu durchringen kann, das zu glauben, in einen traditionellen evangelischen Gottesdienst gegangen, das gibt es, und hat da gesessen und nachgedacht und dann wurde zum Abendmahl eingeladen, in den vorderen Bereich der Kirche, also in den Altarraum, und da stand man da im Kreis und Brot und Wein wurden gereicht mit den Worten, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Und in dem Moment, sagte sie später, dachte sie, das gilt ja auch für mich. Und das Coolste war, hinterher zu erleben, wie sie ihre nach wie vor nichtchristlichen Freunde und Freundinnen versuchte, dafür zu gewinnen. Sie sagte, es ist alles ganz einfach, ich kann es dir erklären. Also mit der gleichen Entschiedenheit wie vorher. Es gibt keine Garantie, dass wenn sie so ähnlich denken wie diese Frau und sagen, ich weiß nicht, ob ich das glauben kann, Es gibt keine Garantie, dass wenn sie zu Jesus kommen, dass dann alles einfach wird oder alles klar wird oder schon gar nicht, dass dann alle Herausforderungen des Lebens irgendwie einfacher werden. Aber eines weiß ich sicher, weil ich davon zutiefst überzeugt bin. Jesus sieht sie. Und er sieht sie mit dem gleichen wissenden, liebenden Blick an, wie diese Frau. Und er sagt, dein Durst nach mehr hat Recht. Dein Durst nach Liebe hat Recht. Es kann nur sein, dass du bisher an der falschen Stelle gesucht hast, um diesen Durst zu stillen. Wirklich und endgültig gestillt wird er nur in mir, sagt Jesus. Davon lebe ich. Und deswegen stehe ich hier und erzähle davon und danke Ihnen fürs Zuhören.
Steht Ina Bülles neben mir. Sie verantwortet unsere Hauskreisarbeit, unsere Kleingruppenarbeit und was das ist und was das mit Roselind und Dieter zu tun hat, werdet ihr jetzt erfahren.
Ja, schönen guten Abend auch von mir. Wenn Ihnen das gerade gefallen hat, sich mit anderen Leuten zusammen in einer lockeren Runde über Fragen des Glaubens, Gott und die Welt auszutauschen, dann könnte es sein, dass wir eine Gruppe haben, wo Sie das weitermachen können. Ich bin verantwortlich hier für die Koordination von den Gruppen, die wir Hauskreise nennen. Und ich habe heute mitgebracht die beiden, die den Hauskreis mit dem höchsten Altersdurchschnitt in unserer Gemeinde leiten. Roselind und Dieter, stellt euch doch gerade mal kurz vor.
Okay, mein Name ist Roselind Albrand. Ich leite mit Dieter Winkler zusammen einen Hauskreis. Wie lange hast du auch gefragt? Ich weiß es gar nicht. 5 Jahre machen wir das jetzt schon zusammen. Oder wie auch immer.
In verschiedenen Variationen noch länger. Ne?
Ja, in verschiedenen Zusammensetzungen partnerschaftlich auch schon sehr, sehr viel länger. Ja. Gut, darf ich noch schnell was sagen? Ja, der größte Altersdurchschnitt, das ist so eine Sache. Ja, also bei uns sind die Leute zwischen Mitte 50 bis Anfang 80 alt. Und wir sind der festen Überzeugung, Christsein ist an kein Alter gebunden. Es gibt alte, junge Christen und es gibt junge, alte Christen.
Und man kann noch junge dazukommen, ne?
Und es hört nie auf, das Fragen hört nie auf, das Diskutieren hört nie auf. Und ein Hauskreis ist einfach etwas Wunderbares. Ich kann es euch nur empfehlen. Das gebe ich erstmal weiter.
Ja, also was ich gut an Hauskreis finde, ist, dass wir sind relativ offen. Ja, wir können unsere persönlichen Sachen einbringen, unsere Nöte, unseren Kummer, auch die Freuden, die wir haben. Und ich finde auch, was ich immer gut finde, ist, wenn wir machen jetzt im Moment Predigt-Nachbesprechung. Ich finde immer, wenn ich sowas vorbereitet habe, bis oder dachte, ach, ich gehe manchmal dahin, habe ich überhaupt gar keine Lust, heute Abend dahin zu gehen. Und dann nachher merke ich auf einmal, ich bin mittendrin, ich komme rein, ich merke auf einmal, es spricht was zu mir, die anderen sprechen zu mir, die bringen Dinge rein, die ich überhaupt noch nie erkannt habe. Und das ist das, was es spannend macht. Dann gehe ich nachher und sage, das ist ein super, super Abend. Also das sind so die Dinge, die mich am Hauskreis faszinieren. Ne?
Ja, ich muss es nochmal ergänzen. Es hört nicht auf. Ihr habt einen Fehler gemacht, uns hochzuholen. ich wollte noch sagen, ihr könnt euch vorstellen, also bei der Altersmischung haben wir so eine geballte Macht an Lebenserfahrung. Und wir haben auch eine geballte Macht an Glaubenswegen. Und das macht es unheimlich spannend. Und wenn da also klar ist, dass das, was gesprochen und sich also gegenseitig anvertraut wird, dass das im Kreis bleibt, ist das so ein Schatz. Und ich bin so dankbar, dass das so sein kann. Das muss ich euch noch sagen. So.
Ich glaube, dem brauche ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Wer jetzt so Geschmack drauf bekommen hat und das gerne mal ausprobieren möchte, ich stehe draußen nachher noch an dem Stand und ihr habt auf den Plätzen auch diese Karten. Damit kann man, wenn man Interesse dran hat, sich anmelden, auf der Rückseite Kontaktdaten angeben. Dann würde ich mich melden und sagen, ich hätte eine Gruppe am Montagnachmittag, die gerade Thema XY macht und vermittle den Kontakt dahin. Ich bin gestern ein paar Mal gefragt worden, kann man das auch erstmal ausprobieren? Ja, kann man. Man darf so einen Hauskreis ein, zweimal auch besuchen und dann, wenn man dann merkt, nee, es passt gar nicht, kann man wieder zu mir kommen und dann suchen wir nach einem anderen Hauskreis. Wir hätten da einiges an Möglichkeiten. Also, wer Fragen hat, nachher auch gerne noch bei mir am Infotisch, kann ich gerne weiterhelfen.
Direkt neben dem Bierstand.
Direkt neben dem Bierstand, genau.
Stichwort Hauskreise. Ich wurde noch gebeten zu sagen, wenn das Oktoberfest heute Abend zu Ende hat, ob noch mal ein oder zwei Hauskreise kurz da bleiben könnten, weil wenn 10 Leute die Tischdeko umgestalten für morgen Abend, geht das schneller, als wenn das nur ein oder zwei Leute machen. Wer Lust hat zu helfen, vielen Dank an dieser Stelle auch, wendet sich bitte an Waltraud Kraft. Gibst du mal kurz ein Zeichen, wo du bist? Da, an dem mittleren Tisch, Waltraud Kraft, die freut sich sehr darüber. Und jetzt bitte ich dich, Matthias, nach oben zum Q&A. Q&A, ihr kennt vielleicht die Spielregeln. Die Fragen stelle ich kurz und er hat eine Minute Zeit zum Antworten. Warum eine Minute? Wir Theologen haben manchmal auch das Problem, dass wir ins theologische Geschwafel kommen und das soll nicht sein, sondern präzise und klare Antworten. Wenn du länger als eine Minute brauchst, wirst du ausgegongt.
Dann explodiere ich.
Nee, du wirst ausgegongt, was auch manchmal ziemlich brutal ist. Erste Frage. Danke. Wenn wir für diese Liebe gebaut sind, warum laufen dann die meisten Menschen den nicht erfüllenden materiellen Dingen nach?
Das ist genau der Grund, dass sie es tun, weil sie meinen, die Beschäftigung mit materiellen Dingen würde diese Lücke füllen, die eigentlich für diese Liebe gebaut ist. Sie suchen, und dass sie suchen, ist richtig, aber sie suchen an der falschen Stelle. Das ist genau ein Symptom davon, dass sie diese Liebe eben noch nicht erfunden haben oder gefunden haben oder nicht ausreichend erlebt haben.
Wie ist die Studentin eigentlich zum Glauben an Gott gekommen? Hat sie etwas erlebt?
Da müsste man sie selber fragen. Das war, wie gesagt, ein Prozess, der 2 Jahre lang gedauert hat. Hat viel mit Nachdenken zu tun gehabt. Wir haben viel diskutiert. Viele verschiedene Leute haben mit ihr diskutiert. Sie hat eine ganze Reihe von Dingen erlebt. Und dann war es tatsächlich so, so wurde es jedenfalls mir beschrieben, ich war ja dann am Ende nicht mehr dabei, dass sie in all diesem Nachdenken diese Erfahrung gemacht hat. Also eine direkte Begegnung mit Gott, der zu ihr gesprochen hat durch die Worte der Abendmahlsfeier. Das hat sie selber so auch auf den Punkt gebracht. Das war aber der Endpunkt eines langen Weges, in dem viele Gespräche und ich denke wohl auch das Vorbild einer guten Freundin von ihr, die ihr Christsein sehr glaubwürdig gelebt hat und lebt, eine große Rolle gespielt haben.
Jetzt geht die Frage, eigentlich die gleiche Frage an dich. Wie hat Jesus ihren Durst nach mehr gestillt?
Genau dadurch, dass mir das immer mehr klar geworden ist, dass ich gemacht bin, genau für diese Liebe, dass ich ruhe in der Beziehung zu Gott und nicht mir meinen Wert anderswoher holen muss. Das heißt nicht, dass wir als Christen und ich als Christ frei bin von der Versuchung zu meinen, ich müsste meinen Wert noch anders wie beweisen durch Erfolg oder Anerkennung oder so. Aber immer wenn ich das in mir spüre, sozusagen kehre ich zurück zu dieser Quelle und lasse mir von Jesus das zusagen. Und wie das praktisch gelaufen ist, wenn es darum geht, wie ich zum Glauben gekommen bin, das ist eine lange Geschichte, dafür reicht eine Minute nicht. Nur ganz kurz, sie hat auch mit Nachdenken zu tun. Ich habe mir im Alter von 15, 16 Jahren, da kam ich in Kontakt mit der Jugendgruppe in der Nachbargemeinde, die Frage gestellt, stimmt das, was diese Leute sagen? Ist das wahr oder ist es nicht wahr? Und durch viele Diskussionen, viel Nachdenken, bin ich zunächst mal vom Kopf her zur Überzeugung gekommen, es stimmt. Und das wanderte irgendwann auch ins Herz. Und gerade diese Botschaft von der unbedingten, bedingungslosen Liebe Gottes in Jesus, die begeistert mich bis heute. Das sind die beiden Dinge, die mich begeistern. Die Wahrheit des Glaubens und die Liebe Gottes.
Sehr schön.
Immer noch unter einer Minute.
Ja. Jetzt gehen zwei Fragen in die gleiche Richtung. Ich lese sie mal beide vor, aber sind identisch. Was, wenn ich zu Jesus komme, mit ihm lebe und es bleibt trotzdem eine unerfüllte Sehnsucht nach mehr? Beziehungsweise, warum kommt die Sehnsucht trotzdem wieder hoch, auch wenn wir damit bei Jesus waren? Wie stillt Jesus dauerhaft meine Sehnsucht?
Erst in der Ewigkeit. Es wäre unredlich zu versprechen, komm jetzt zu Jesus und alle deine Sehnsüchte hier und jetzt werden gestillt. Abgesehen davon, dass es ja eine ganze Reihe von Sehnsüchten gibt, die auch tatsächlich dafür da sind, innerweltlich gestillt zu werden. Also die leiblichen Bedürfnisse nach Nahrung und so weiter. Auch die sozialen Bedürfnisse. Also, dass ich nicht nur ganz allein ohne andere Menschen, nur mit Jesus glücklich sein kann. Das würde ich sofort sagen. Es gibt Menschen, die haben das zwar erlebt, jahrelang auf sich gestellt, trotzdem mit Gott in Verbindung zu sein. Das sind aber Ausnahmesituationen. Wir sind schon dafür gebaut, Kontakt mit anderen Menschen auch zu haben und brauchen das. Also diese Bedürfnisse, die bleiben, und das ist auch in Ordnung, dass darüber hinausgehende Bedürfnis nach Sinn und Erfüllung, das sich eigentlich auf Jesus richten sollte, das kommt auch immer wieder hoch, weil wir immer noch in dieser Welt leben, wo das Wirken Gottes nicht immer erkennbar ist. Und wir kommen leichter unterbewusst auf die Idee, doch hin und wieder nochmal woanders zu suchen. Endgültig zur Ruhe kommt das tatsächlich erst in der Ewigkeit. Aber wenn wir das in uns spüren, dann würde ich immer empfehlen, zu dieser Quelle zurückzukehren und nicht woanders zu suchen.
Letzte Frage. Du, Doppelpunkt, Anführungsstriche unten, Zitat, der Ort spielt keine Rolle. Wozu bauen wir dann denn Kirchen? Wozu besuchen wir Gottesdienste? Und dann ich, die eigene Aussage desjenigen, der es geschrieben hat. Ich brauche einen Raum, in dem alles, was täglich hinter mir ist und vor mir ist, bedeutungslos ist. In Klammern, ein Kirchenraum, der ansprechend gestaltet ist, ist hilfreich.
Auf jeden Fall. Das habe ich auch nie in Abrede gestellt. Ich predige in dem kleinen Dorf in der Nähe von Marburg, in dem ich wohne, regelmäßig in der ältesten Kirche Marburgs. Die älteste Kirche Marburgs ist nicht die Elisabethkirche, sondern die kleine Dorfkirche in Marburg-Michelbach. Die ist 1200 Jahre alt. Wunderbarer alter Kirchenraum. Ich schätze das sehr, und auch moderne Kirchenräume, die schön gestaltet sind, schätze ich auch alles sehr. Das ist alles nicht ausgeschlossen. Das war an Menschen gerichtet, die den Eindruck haben, sie müssten erst irgendwo hingehen, um dann Gott begegnen zu können. Das ist keine Voraussetzung. Es ist eine Hilfe. Aber es ist keine Bedingung dafür, mit Gott in Kontakt zu sein. Jesus sagt zu dieser Frau, im Geist kannst du mit Gott direkt Kontakt aufnehmen. Deswegen musst du nicht erst von Samaria nach Jerusalem kommen. Und ich übersetze das so, du musst dafür nicht besondere Orte aufsuchen. Aber wenn besondere Orte dir helfen, dann solltest du sie aufsuchen. Und was die Gemeinschaft angeht, die halte ich tatsächlich auch für notwendig. Man kann auf Dauer nicht alleine Christ sein. Nur kann man Gemeinschaft in ganz unterschiedlichen Umgebungen erleben. Das kann in einer traditionellen Kirchengemeinde sein, aber auch in einer kleinen christlichen Gruppe oder auch mit guten Freunden. Das brauchen wir tatsächlich. Erlebbare Gemeinschaft auf einer regelmäßigen Basis. Aber das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen.
Vielen Dank für deinen tollen Vortrag, für das Rede- und Antwortstehen. Und dieser Applaus gilt jetzt dir.
Vielen Dank.
Jetzt, wo wir auf der Zielgeraden des Abends sind, möchte ich nicht nur dir danken, Matthias, sondern euch und Ihnen.